Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Medientag.
Mit Patricia am Mikrofon. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und los geht's mit einem Witz. Auf dem Weg heute zum Kakadu habe ich nämlich in der Bahn einen gehört. Und bevor ich den vergesse, erzähle ich euch den lieber schnell weiter. Da war eine ganze Schulklasse im Wagen. Und der eine hat die ganze Zeit Witze erzählt. Und einen habe ich mir gemerkt. Ehrlicherweise habe ich mitgeschrieben, weil ich schon wusste, ich vergesse ihn sonst. Also, los geht's. Treffen sich zwei Hunde, sagt der eine, ich bin adelig, ich heiße Hasso von Bödefeld. Sagt der andere, ich glaube, ich bin auch adelig, mich nennen sie immer runter vom Sofa. Das ist so nett, dass ihr aus Höflichkeit lacht. Uns nennt man Kakadu vom Radio und heute ist Medientag und ihr habt das ja eben in den Kakadu-Nachrichten schon gehört. Heute ist der internationale Kinderbuchtag und darum geht es heute bei uns natürlich auch um ein tolles Kinderbuch, in dem der Wunsch nach einem Meerschweinchen auf ganz erstaunliche Art und Weise erfüllt wird.
Dann, als Nora gar nicht damit rechnet, dass sie noch ein Meerschweinchen bekommt, guckt sie auf einmal in den Himmel und ein Meerschweinchen kommt mit einer Flugmaschine angeflogen.
Wo das dahergeflogen kommt und warum, es ist doch ein Meerschweinchen und kein Flugschweinchen, erfahrt ihr gleich. Und es geht bei uns heute um Doppelgänger. Hallo, ich bin Patricia. Ich bin Patricia, habe ich ja auch schon gesagt. Ich moderiere heute den Kakadu. Ich moderiere und jetzt geh weg. Ich will keinen Doppelgänger. Wieso? Du bist doch der Doppelgänger. Ihr merkt schon, das kann auch unheimlich werden, oder? Wenn man einen Doppelgänger hat. Und genau so läuft die Sache auch in dem neuen Kinofilm Unheimlich perfekte Freunde. Ab Donnerstag ist er im Kino zu sehen und mehr dazu erfahrt ihr gleich von unserer Kinoexpertin Anna. Oder vielleicht auch ihrer Doppelgängerin? Ihr seid beim Kakadu und es ist alles andere als langweilig. Wir sind das Radio, das die Kinder versteht und wir reden jetzt über Schule. Und ihr so, Nee, lasst euch überraschen. Ganz anders als ihr denkt, habt ihr auch so ein Fach, das ihr gar nicht mögt, wo ihr vielleicht auch nicht so gut seid, das einfach keinen Spaß macht. Und jetzt stellt euch vor, statt euch würde da dann einfach euer Doppelgänger sitzen und alles perfekt rechnen, schreiben, was auch immer. Und ihr hättet natürlich frei zum Spielen. Das klingt doch ganz interessant, oder? Und genau so läuft die Sache auch in dem neuen Kinofilm Unheimlich perfekte Freunde. Fridolin bekommt einen Doppelgänger, der ihn in der Schule mit Höchstleistungen vertritt. Und ob das unheimlich im Filmtitel jetzt unheimlich toll oder unheimlich unheimlich bedeutet, das klären wir jetzt. Denn unsere Filmreporterin Anna Wollner, die hat sich den Film schon angesehen und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Anna.
Hallo Patricia.
Einen Doppelgänger hat man ja jetzt nicht einfach so in der Tasche oder im Schrank rumstehen. Wo zaubert der Fridolin den denn her?
Also Schrank und Zaubern ist in dem Fall wirklich schon das Richtige, denn das hat alles mit ein bisschen Magie zu tun, mit Magie im Kleiderschrank. Denn Fridolin, der verirrt sich nach einem Streit mit seinen Eltern über seine schulischen Leistungen auf einem Rummel, also auf so einer Kirmes, und landet in einem mysteriösen Spiegelkabinett und findet da einen magischen Zauberspiegel in einem Schrank und sieht sich auf einmal selbst doppelt.
Da bin ich. Zu deinen Diensten. Ich bin perfekt.
Boah, das ist echt total krass.
Wie meinst du das? Zu deinen Diensten und ich bin perfekt und so. Das habe ich dir doch schon beim letzten Mal gesagt. Ich kann all das, was du nicht kannst.
Ja, davon träumen wir doch alle. Das Spiegelbild von ihm, das wirklich aus diesem Spiegel rauskommt und sich neben ihn stellt, ist die perfekte Version von ihm. Zumindest was die Fähigkeiten in der Schule angeht. Englisch kann er fließend, selbst für die aufwendigsten Matheaufgaben braucht er keinen Taschenrechner und in Deutsch ist er sowieso ein Ass. Das erste Diktat ist fehlerfrei und das letzte vom echten Fridolin war eine glatte 6 und die Empfehlung fürs Gymnasium hat er da so gut wie in der Tasche, also der eine davon.
Okay, das klingt ja total perfekt. Ein Doppelgänger, der einem das Leben leichter macht und die Noten verbessert. Ich will auch einen haben, möchte ich fast schon rufen, denke aber, nee, da ist doch bestimmt noch ein Haken dran. Was ist denn der Haken?
Also erstmal am Anfang des Films gibt es wirklich keinen, denn während Fridos Spiegelbild den Unterricht rockt und zum absoluten Schreber mutiert, hat der echte genug Zeit, einfach zu spielen und ein altes Schwimmbad in ein Abenteuerspielplatz Kinderparadies zu verwandeln. Und das sieht wirklich so toll aus, da hätte ich auch am liebsten eine Runde gespielt. Und sein bester Freund Emil, der kommt ihm so ein bisschen auf die Schliche und besorgt sich dann auch ein Doppelgänger-Spiegelbild. Aber irgendwann, ja, und das ist nämlich der Haken, fängt Frido Nummer 2 an, einen eigenen Willen zu entwickeln und räumt Fridos Nummer 1 Kinderzimmer aus.
Spitze ist fest, nicht komplett.
Dir ist schon klar, dass eigentlich ich derjenige bin, der aufs Gymnasium darf. Einer von uns beiden ist hier überflüssig.
Na schön, dann hau du doch ab.
Keine gute Idee. Was würde Mama wohl sagen, wenn du plötzlich wieder der Alte bist?
Spinnst du? Keiner braucht dich. Das ist mein Zuhause, nicht deins. Das ist meine Mama.
Mama mag keine Versager. Was meinst du wohl, warum sie sich von Papa getrennt hat?
Bist du bescheuert?
Im Gegenteil. Du bist bescheuert.
Oh Gott.
Ja, das Problem hier, die Spiegelbilder entwickeln eigene Wünsche und wollen die Originale beseitigen. Und das ist wirklich, ja, wie der Filmtitel schon sagt, unheimlich.
Echt unheimlich mit diesen perfekten Freunden. Aber wir haben das ja jetzt nur gehört. Das sind ja der Echte und sein Doppelgänger, dieselbe Stimme. Wie ist das denn im Film? Weil das sind ja schon echte Menschen. Sind das da Zwillinge oder wie haben die das überhaupt gemacht?
Also ganz ehrlich, ich habe ganz schön lange überlegt und dann auch mal gegoogelt, ob es den Hauptdarsteller jetzt zweimal gibt, also ob das eineiige Zwillinge sind, aber der hat einfach eine Doppelrolle gespielt. Also Louis Vorbach, so heißt der Junge, den kennen wir schon aus Die kleine Hexe zum Beispiel. Und der hat einen ziemlich anstrengenden Job als Frido 1 und Frido 2, den er aber sehr, sehr gut macht. Also einmal hat er verschrubbelte Haare, so ein verschmitztes Grinsen und jede Menge Flausen im Kopf und einmal hat er wirklich so einen ganz glatt gezogenen Scheitel, sitzt mit ernster Miene da und hat überhaupt keinen Sinn für Spaß. Und das haben die natürlich mit ein bisschen Tricktechnik gedreht. Also, dass beide im Film auftauchen und ja auch miteinander interagieren. Also, die stehen sich wirklich auf der Kinoleinwand gegenüber und geben sich auch die Hand oder sowas. Aber dieser Stimmungswechsel, so schauspielerisch, dass wirklich ein Junge beides spielt, das klappt super.
Vor allen Dingen ja auch wirklich irre, weil er ja immer jemanden angespielt hat, der gar nicht da ist, weil das ist er ja dann wieder selber. Aber das musste ja dann erst später gedreht werden. Verrückt. Wie hat denn dir als unsere Kakadu-Kinokritikerin der Film gefallen?
Also ich mochte diese Kernbotschaft des Films, dass egal, was die Lehrer sagen, egal, was die Eltern sagen, es eben nicht darum geht, in der Schule perfekt zu sein, dass jeder Schwächen hat und auch Schwächen haben darf, denn die ganze Klasse, die mutiert hier zu Superhirnen mithilfe dieser Spiegelbilder und das ist wirklich gruselig.
Diese Aufgaben sind zu leicht für mich, Frau Klavitta.
Für mich auch.
Wir wollen schwerere Aufgaben als die schweren Aufgaben von gestern.
Gott. Ich habe Angst vor den Doppelgängern.
Ja, vollkommen zu Recht. Also Unheimlich perfekte Freunde ist vielleicht kein ganz perfekter Kinderfilm, aber darum geht's im Leben ja eben auch nicht, perfekt zu sein.
Okay, woher weiß ich jetzt eigentlich, dass du die echte Anna bist und nicht deine Doppelgängerin?
Na, habe ich verwuschelte Haare oder einen strengen Scheitel?
Ja, du hast verwuschelte Haare, ich bin beruhigt. Anna, mit unserem aktuellen Kakadu-Kinotipp Unheimlich perfekte Freunde. Ab Donnerstag ist das Ganze im Kino. Danke an dich. Und ihr jetzt so tanzen, ihr Täubchen.
Ich schieb den Kopf nach vorne und...
Mach die Taube und wir machen jetzt den Kakadu mit Lesebrille. Der 2. April, also heute, ist auch der internationale Kinderbuchtag. Also ein Aktionstag, der die Freude am Lesen fördern will. Und den 2. April hat man sich ausgesucht, war ja eben auch schon Thema in den Kakadu-Nachrichten, weil das der Geburtstag von Hans-Christian Andersen war und der hat ja auch tolle Bücher geschrieben. Schlechte Kinderbücher sind nämlich wirklich schlimm und eine Qual für jeden Lesenden und jeden Vorlesenden. Und deswegen stellen wir euch hier im Kakadu auch nur die Guten vor. Jetzt zum Beispiel das Mauerschweinchen von Katja Ludwig. Es spielt in einer Zeit, als eure Eltern vermutlich noch klein und Deutschland in zwei Deutschlands geteilt war, also die BRD und die DDR. Und so betrachtet sind da auch zwei Geschichten in einem Buch. Einmal geht es um Nora, die in West-Berlin wohnt und einmal um Aaron, der in Ost-Berlin lebt. Und das Verrückte, sie wohnen in ein und derselben Straße. Aber genau durch die führt die Mauer. Das heißt, sie können sich weder sehen, noch kennenlernen, noch gemeinsam auf den Spielplatz gehen. Lea und Karin Hahn stellen euch die Geschichte von Aaron und Noah vor. Wir tauchen ein in die Zeit von Ost- und West-Berlin.
In Ost-Berlin gab es Autos, die irgendwie immer gleich aussahen und die waren noch etwas kleiner. Die kleinen Autos heißen Trabant.
Nicht nur die Autos sind von den Ostberliner Straßen mittlerweile verschwunden. Auch die Mauer ist weg. Allerdings stand sie unüberwindbar 28 Jahre lang. Heute ist es schwer vorstellbar, dass eine hohe, bewachte Mauer mit breitem Grenzstreifen einfach so Straßen und Familien getrennt hat. Die Westberliner konnten damals die Ostberliner besuchen, aber die Leute aus dem Osten durften erst in den Westen reisen, wenn sie Rentner waren, so wie Aarons Oma. Sie wohnt mit ihrem Enkel in der Wolliner Straße 56 in Ostberlin. Auf der anderen Seite der Wolliner Straße 46, Ecke Bernauer Straße, also im Westen, lebt Nora mit ihren Eltern.
Nora sah hinaus. Anstelle von anderen Häusern erhob sich auf der Straßenseite gegenüber grau und fensterlos die Mauer, die Berlin in Ost und West teilte. »Edel sei der Mensch, Zwieback und gut«, hatte jemand auf die Mauer gesprüht. Drüben am Grenzstreifen gingen die Lichter an, so hell, dass sie sich selbst bei ihnen im Westen noch in den Pfützen spiegelten.
Nora ist ein Mädchen, das in West-Berlin lebt und sich zu Weihnachten ein Meerschweinchen wünscht. Aber sie leider keins bekommt, weil ihre Eltern einfach keine Zeit für ein Meerschweinchen haben und sich nicht darum kümmern wollen.
Ich kann mich wirklich gut um ein Meerschweinchen kümmern, Mama. Ich würde den Käfig auch zweimal in der Woche sauber machen.
Man kann nicht immer alles haben, was man sich wünscht, mein Kind.
Nora erzählt ihrer besten Freundin Sanne, dass sie ein Meerschweinchen hat, aber sie hat eigentlich gar keins und dann borgt sie sich auch eins aus und tut so, als wenn sie eins hat. Sie hat einen besten Freund in einer Tierhandlung und dort bittet sie ihn um ein Meerschweinchen und dann bekommt sie auch eins geliehen.
Aber natürlich muss sie das Meerschweinchen zurückgeben und zum nächsten Treffen mit den Freundinnen erscheint sie mit einem anderen Tier, was die Mädchen natürlich merken. Nora verstrickt sich immer mehr in Lügen, denn sie möchte zu gern in den Vier-Pfoten-Club ihrer Freundinnen aufgenommen werden. Doch dann geschieht ein Wunder.
Dann, als Nora gar nicht damit rechnet, dass sie noch ein Meerschweinchen bekommt, guckt sie auf einmal in den Himmel und ein Meerschweinchen kommt mit einer Flugmaschine angeflogen. Aus Ost-Berlin.
Das hellbraune Rosettenmeerschweinchen Bommel segelt friedlich von Ost nach West. Wie kann das sein und wer hat es auf die Reise geschickt?
Aaron baut am liebsten Flugzeuge und Flugmaschinen, mit denen er dann auch irgendwann abheben möchte.
Einmal selber fliegen, das wär's. Wie immer saß Aaron an einem seiner vielen Flugobjekte. Alles Konstruktionen, die sich vor allem durch Wind und Luftströmungen am Himmel fortbewegen sollten.
Aaron lebt mit seiner tatkräftigen Omi und dem dreibeinigen Hund Ottokar auf der anderen Seite der Mauer, im Osten. In Omis Haus lernt Aaron die frechen Zwillinge Ronald und Ramona kennen. An Neujahr suchen sie immer die übrig gebliebenen Knaller, die noch nicht gezündet wurden.
Die drei gingen hinauf zu den Müllers, um die feucht gewordenen Knaller auf dem Ofen im Kinderzimmer zu trocknen. Ronald und Ramona teilten sich ein Zimmer und ein Meerschweinchen. »Das ist Bommel«, sagte Moni stolz und nahm das pummelige, hellbraune Rosettenmeerschwein auf den Arm.
Mit den trockenen Knallern im Hof haben Ronny und Moni eine prima Idee. Sie peilen den Briefkasten der Familie Fischhäuter an.
Kurz bevor die Flamme das Ende der Lunte erreicht hatte, warf Ronny das fauchende Ding in den Briefkasten. Noch bevor Aaron »Spinnt ihr?« rufen konnte, schepperte es mordsmäßig und Fischhäuters Briefkasten flog aus den Angeln.
Nicht lang und die Polizei steht im Haus. Die Kinder fliehen in Aarons Wohnung.
Und als Ronny und Moni dann die Flugmaschinen sehen von Aaron, behaupten sie, dass sie nicht fliegen können. Aber Aaron ist fest davon überzeugt, dass sie irgendwann abheben.
Warum Ronny und Moni ihr Meerschweinchen Bommel einfach so allein lassen, wird nicht verraten. Bei einer Sache hatten die Zwillinge allerdings Unrecht. Natürlich fliegen Aarons Flugapparate. Der Beweis? Bommel startet gut angeseilt von der Wolliner Straße in Ost-Berlin, segelt über die Mauer und landet in der Wolliner Straße in West-Berlin in einem Baum, unter dem zum Glück Nora steht.
Mir gefällt an der Geschichte, dass zum Schluss ein Happy End ist und Nora dann auch ihr Meerschweinchen bekommt.
Und das Verrückte, die Geschichte vom Mauerschweinchen beruht tatsächlich auf einer wahren Geschichte. Die Autorin Katja Ludwig hat die mal vor vielen Jahren von einer Freundin erzählt bekommen. Das Meerschweinchen, das da geflogen ist, Bommel, hat es wirklich gegeben. Ebenso den Jungen, der ihm zu dieser Reise verhalf und das Mädchen, das unbedingt ein Meerschweinchen haben wollte. Nur die Namen, die sind natürlich ausgedacht. Nora heißt von hinten gelesen Aaron oder umgekehrt. Alle Infos zum Buch bekommt ihr auch nochmal beim Kakadu auf der Internetseite www.kakadu.de.
Hallo? Ich weiß jetzt, was ich mal werden will.
Toll. Was denn?
Computer.
Was, du willst Computer werden? Das geht nicht.
Doch. Man kann jeden Tag Computerspiele spielen. Man kann immer ins Internet, sogar nachts.
Ja, aber du kannst nicht Computer werden.
Warum nicht? Außerdem weiß man immer gleich, wenn man eine E-Mail bekommen hat. Und man ist super schlau und der Allerbeste im Rechnen.
Ja, aber trotzdem geht das nicht.
Warum nicht?
Hast du schon mal was von einem verfressenen Computer gehört?
Wir bleiben bei Computern, bei Bits und Bytes, Festplatten und Speichern, denn das brauchen wir ja für unsere stundenlangen Musikplaylists, für die Millionen Fotos, die wir haben, die Texte, die Videos und. Wir sammeln ja alles und jede Menge auf dem Computer und Smartphone und Co. Wäre das ein Bücherregal oder ein Wandschrank, der wäre bis oben pickepacke voll mit Dingen. Einmal abgespeichert und man hat es für immer und kann es immer wieder öffnen und benutzen. Das ist total normal. Da machen wir uns ja eigentlich überhaupt gar keine Gedanken darüber, wie das eigentlich war, als das noch nicht so normal war. Eure Eltern zum Beispiel, die kennen wahrscheinlich noch sowas wie Disketten, auf die nur so ein paar Seiten Text passten. Und genau da setzt unser heutiger zweiter Teil der Speicherzeitreise an. Kakadu-Reporterin Jessica Zeller guckt sich mit Kindern aus Berlin die Gegenwart und Zukunft der Speichermedien an. Los geht's in der Vergangenheit.
An einem Donnerstagnachmittag im Computermuseum der HTW Hochschule in Berlin. Mitarbeiter Lutz Straube, der uns heute hier zusammen mit seinem Kollegen Professor Oswald die Ausstellungsstücke zeigt, hält drei viereckige, dünne Scheiben in die Höhe. Zwei sind etwas größer, eine etwas kleiner als eine CD.
Ich habe hier drei Disketten. In dieser Hülle hier drin ist eine Scheibe, genau aus so einem Magnetmaterial.
Disketten waren mobile Datenträger für Computer, die man vor etwa 20 bis 30 Jahren verwendete. Allerdings passte auf sie nur ein Bruchteil der Informationen wie auf eine CD oder gar einen USB-Stick.
Musik und Ähnliches, das passt auf eine Diskette nicht drauf.
Kaum vorstellbar, dass die ersten Computer für zu Hause nur mit zwei Disketten in Betrieb gesetzt wurden.
Die eine wurde für die Systemprogramme, also das Betriebssystem, sodass der Rechner überhaupt läuft, verwendet. Und auf der anderen konnte man Daten speichern. Und wenn man jetzt Daten kopieren wollte von einer zur anderen, musste man Disketten raus, Disketten rein, so wie ein Diskjockey.
Ab den 1980er Jahren, also vor rund 30 Jahren, baute man deshalb in PCs und später auch Laptops sogenannte Festplatten ein, die man bereits für industrielle Großrechner entwickelt hatte.
Festplatte, deswegen heißt sie auch so fest, also deswegen sie ist im Computer eingebaut.
Hier haben wir eine ältere, die hat immerhin schon 160 Gigabyte und das ist schon eine ganz schöne Menge.
Inzwischen kann man auf Festplatten noch wesentlich mehr speichern. Dabei werden die Platten immer kleiner. Heute sind sie nur noch so groß wie ein 2-Euro-Stück, höchstens. Disketten wurden von CDs und DVDs abgelöst, sogenannten optischen Speichermedien.
Die CD hat eine wesentlich höhere Speicherkapazität als die Diskette. Und sie ist portabel im Gegensatz zur Festplatte. Ich kann sie überall mit hinnehmen, ich kann sie transportieren.
Und doch gehören Laufwerke im Computer, in die man CDs oder DVDs reinsteckt, mittlerweile schon fast der Vergangenheit an.
Bei den allerneuesten Computern, da wurde das weggelassen, damit der noch dünner wird. Und dann muss man sich extra ein Laufwerk kaufen, das man dann anstecken muss.
Heute geht nichts mehr ohne den USB-Stick als mobilen Datenträger, der nicht größer ist als ein Feuerzeug.
USB-Sticks, das sind elektronische Transistorschaltungen und durch die hohe Speicherdichte, also ganz viele Transistoren dort auf engstem Raum zusammen, kann man dann natürlich eine Menge von Daten dort abspeichern.
Auch die neuesten sogenannten SSD-Festplatten, die SD-Karten in Kameras und die SIM-Karten im Smartphone funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip. Unzählige elektronische Mini-Schaltkreise, die in einem chemischen Verfahren meist auf eine Scheibe aus Silizium gebracht werden. Und wie sieht die Zukunft der Speichermedien aus?
Man will keinen USB-Stick mehr benutzen. Wie soll man sagen, ist es dann alles so, dass man das nicht mehr irgendwo mitnehmen muss, sondern dass es quasi, ich weiß nicht wirklich, wie man sagen soll, dass es überall quasi da ist dann.
So wie die Wolken am Himmel.
Cloud ist Englisch die Wolke. Man speichert das irgendwo scheinbar in den Wolken. In Wirklichkeit wird da nichts in den Wolken gespeichert. Das sind auch Rechenzentren, die haben große und viele Festplatten und speichern das dort alles für uns. Nur Die können wir übers Internet jederzeit erreichen und wir können das dort schnell runterholen.
Und auch neue Materialien werden getestet, auf denen dann noch mehr Daten und Informationen dauerhaft gespeichert werden können, damit sie nie verloren gehen.
Vielleicht werden wir irgendwann schaffen, auf den Mars zu kommen und dann werden wir da irgendwelche Stoffe finden, die viel besser sein werden als Elektronik und so.
Es gibt Forschungen, dass man Informationen in Kristalle abspeichern kann und die natürlich auch wieder auslesen kann. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen in der Zeitung, dass es Wissenschaftler gelungen ist, Informationen in unser DNA zu speichern. Das heißt, das wäre ja dann ein biologisches Speichermedium.
Tja, wer weiß, wie wir in Zukunft speichern. In Science-Fiction-Filmen, da wurde ja auch schon viel darüber so rumgesponnen. In Star Wars zum Beispiel gibt es die Hologramm-Nachrichten. Weiß nicht, ob ihr es kennt. Prinzessin Leia hat da eine ganz wichtige, in R2-D2 deponiert. Und Luke Skywalker und Obi-Wan Kenobi entdecken die eher zufällig. Und dann flimmert da Leia in 3D als Hologramm durch den Raum. This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. Hilf mir, Obi. Sie sind meine einzige Hoffnung. Und dann verflimmert Prinzessin Leia da und das Hologramm. Oh. So, mein Radiohologramm verkündet jetzt, das war's für heute mit dem Kakadu. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Dann beschäftigen wir uns mit neuer Musik für Kinder. Ich bin Patricia und für euch gibt es hier jeden Tag eine Radio-Extra-Wurst. Nur für Kids, der Kakadu. Morgen wieder ab 15 Uhr. Macht's gut und apropos Extra-Wurst, so heißt auch dieser Song. Willst du rennen, willst du fliegen?